Im Rahmen Berufen zur Heiligkeit wollen wir uns heute dem Thema widmen, Würde der Frau. Wir bewegen uns ja auf Weihnachten hin, so darf ich Sie alle recht herzlich zu diesem Vortrag begrüßen. Auf Weihnachten hin, wo ja die Frau Maria, die Jungfrau Maria, Jesus, Gott gebiert, empfängt vom Heiligen Geist und ja sagt zum Willen Gottes. So wollen wir zu Beginn diese demütige Frau anrufen, dass sie Fürsprache hält, dass sie uns jetzt die Herzen öffnet, uns empfänglich macht für den Heiligen Geist, was er uns sagen und mitgeben möchte mit dem Gebet, das an sie gerichtet ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Meine Ausführungen gehen zurück auf meine Diplomarbeit und so hat sich eben niemand anderer als der mittlerweile heilige Papst Johannes Paul II. Im Schreiben Mulieris Dignitatem vom 15. August 1988 sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Wir brauchen bloß schauen. Vielfach wird die Frau feil geboten, wie eine Ware, die am Markt zu bekommen ist. Hier drängt sich die Frage auf, warum denn der Mann nicht annähernd auf diese Weise präsentiert wird, wie man dies mit der Frau eben tut. Die folgenden Ausführungen sollen dazu beitragen, dass das Bild der Frau, insbesondere ihre Würde, überdacht und die der Frau gebührende Stellung erkannt, verbessert und wieder aufgewertet werden soll. Zunächst gilt es wiederum, ein paar Begriffe zu klären. Was ist eigentlich Würde? Im deutschen Grundgesetz heißt es darüber, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Oder auch eine Definition der Menschenwürde lautet, Menschenwürde, der Anspruch des Menschen als Träger geistlicher Werte, um seiner selbst willen geachtet zu werden. Sie verbietet, und dieser Satz ist sehr bezeichnet, sie verbietet jede erniedrigende Handlung oder die Behandlung eines Menschen als bloßes Objekt. Sie verbietet jede erniedrigende Handlung oder die Behandlung eines Menschen als bloßes Objekt. Die Menschenwürde und die Menschenrechte insbesondere stehen jedem Menschen zu. Eine Definition der Frau. Die Frau, im Althochdeutschen Frova, Herrin, weiblicher erwachsener Mensch, die geschlechtsspezifischen körperlichen Merkmale der Frau sind vor allem geprägt durch die biologische Funktion der Fortpflanzung. Oder auch eine Definition des Menschen. Eine klassische Definition des Menschen, der ja ein mit Verstand und Geist begabtes Lebewesen ist, ergibt sich aus dem Vergleich des Menschen mit allen übrigen Lebewesen, welcher ganz klar das Unterscheidungsmerkmal des Verstandesbesitzes ist. Also der Verstand ist es, was den Menschen eben von allen anderen Lebewesen wesentlich unterscheidet. Dabei gilt es zu beachten, dass sich der Gattungsbegriff Lebewesen auf den Leib als Materialursache und der Begriff des Verstandesbesitzes auf die rationale Seele als Formursache des Menschen bezieht. Diese Definition vom Menschen als verstands- und geistbegabtes Lebewesen hat einen ursächlichen Gehalt, der darin besteht, dass der Mensch aus Materie und von Ursache, sprich aus Leib und Seele konstituiert ist. Vor allem das Selbstbewusstsein des Verstandes liegt diesem zugrunde. Der Mensch, der Begriff, bedeutet das über die Sinnesvermögen hinausgehende höhere Erkenntnisvermögen im Menschen, mit dem er sich von allen anderen Lebewesen auszeichnet. Noch eine Definition zur Person. Die Person ist nach Boethius ein individuelles Seiendes mit einer vernünftigen Natur oder lateinisch Individua Substantia Rationalis Nature. Papst Johannes Paul II. Wiederum schrieb, schon als Weihbischof Karl Wojtyła von Krakau im Jahre 1960, dass der Mensch ein einzigartiges, vernünftiges Wesen ist, welches die Fähigkeit hat, begrifflich zu denken. Diese Aussage kann sonst von keiner anderen Wesenheit in der sichtbaren Welt gemacht werden. Denn in keiner von ihnen finden wir auch nur irgendeine Spur des begrifflichen Denkens. Auch eine sehr prägende Aussage. Und als Papst schrieb er dann, eben in diesem Schreiben Mulieris Dignitatem, der Mensch ist eine Person, das gilt in gleichem Maße für den Mann und für die Frau. Denn beide sind nach dem Bild und Gleichnis des personhaften Gottes geschaffen. Was den Menschen Gott ähnlich macht, ist die Tatsache, dass zum Unterschied von der gesamten Welt der übrigen Lebewesen, einschließlich der mit Sinnen ausgestatteten, der Mensch auch ein Vernunftwesen ist. Dank dieser Eigenschaft können Mann und Frau über die andere Lebewesen der sichtbaren Welt herrschen. Der rechtliche Begriff Person und seine Anwendung auf jeden Menschen ist eine Erfindung der Rechtskultur, woran der christliche Einfluss wesentlich und maßgeblich Anteil hat. Wollen wir kurz in die Bibel hineinschauen, in Genesis 1, 27. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In diesem knappen Text ist die Grundwahrheit enthalten, dass der Mensch die Spitze der gesamten Schöpfung ist. Beide Mann und Frau sind im gleichen Grade Menschenwesen, die nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Das Menschengeschlecht nimmt in dieser Erschaffung seinen Anfang als Krönung der ganzen Schöpfungswerkes. Die Frau ist also eine Person, sie ist ein Subjekt, ein Vernunftwesen. Die Frau ist somit in gleicher Weise Mensch wie der Mann oder auch das Kind. Indirekt berühren sie jedoch viele Bereiche des Zusammenlebens, wo die Frau benachteiligt oder diskriminiert wird. In der Anfangszeit der Frauenbewegung beispielsweise hieß deshalb das Schlagwort Emanzipation, ist uns allen in den Ohren. Also Befreiung aus der Sklaverei, aus den Sklavenfesseln. Nur in der Hitze dieses Kampfes verstieg man sich so weit, dass die weibliche Eigenart fast ganz geleugnet wurde. Das Ziel war es tatsächlich, in allen Gebieten dem Mann möglichst gleich zu tun. Wohin hat das geführt? Zur Gender-Ideologie. Die Denkströmungen, deren Ideen oft nicht mit den genuinen Zielsetzungen der Förderung der Frau übereinstimmen, stellen heute eine große Herausforderung dar. Es haben sich in der Frauenfrage neue Tendenzen abgezeichnet. Die erste Tendenz unterstreicht stark den Zustand der Unterordnung der Frau, wobei sich infolge die Frau, um wirklich Frau zu sein, zum Gegner des Mannes macht. Dieser Prozess führte derart zu einer Rivalität der Geschlechter, dass die Identität und die Rolle von Mann und Frau sich gegenseitig zum Nachteil gereichen. Die Tendenz führt bis zu einer Verwirrung in der Anthropologie, die dann Schaden bringt und deren Auswirkungen sich in der Struktur der Familie abzeichnen, ja, wie wir unweigerlich sehen können. In unserer Zeit erleben wir leider diesen Relativismus, dass eben Mann und Frau, ja, dass das egal ist, in seinen extremsten Auswüchsen. Was für jeden Mensch ersichtlich und erfahrbar ist, wird heute geleugnet. Es war von Anbeginn der Menschheit selbstverständlich, dass das Menschengeschlecht als Mann und Frau in zweierlei sich ergänzenden Geschlechtern existiert. Diese Gender-Ideologie erkennt keinerlei von Gott gegebene natürlichen oder angeborene Unterschiede zwischen Mann und Frau an. Der Begriff Gender dient wesentlich dafür, um sexuelle Revolution möglichst unauffällig und diskussionslos in die Gesellschaft hineinzutreiben. In seiner Enzyklika Humane Vitae von Papst Paul VI. Schreibt er über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens, schon vor beinahe 50 Jahren besonders, dass eben diese Treue zum Schöpfungsplan Gottes gegeben ist. Bei einer Einebnung der beiden Geschlechter wird die leibliche Verschiedenheit auf ein Minimum reduziert, andererseits wird die streng kulturelle Dimension Gender in höchstem Maß herausgestrichen, für die vorrangig erklärt wird. Abschließend zum Relativismus von diesen Geschlechtern, Mann und Frau, dass das eben egal ist, sei noch der Gemeinschaftscharakter des Menschen angeführt. Auch hierzu bemerkte bereits Aristoteles aus gutem Grunde, dass das menschliche Leben bereits in einer Gemeinschaft beginnt. Die Gemeinschaft der Familie ist dem Status des Menschen am meisten angemessen. Also der Mensch ist gemeinschaftsfähig. Die Diskussion darüber, wem der Status zukommt, eine Frau oder eine Person zu sein, beziehungsweise Kriterien zur Bestimmung von Personsein festzulegen, hat weitreichende Auswirkungen, weil die Zu- oder Aberkennung der Person, des Personenstatus Konsequenzen für den moralistischen Status eines Wesens hat. In semantischer Verbindung mit dem Begriff Würde benutzt, fungiert der Begriff Person als ein zentrales Konzept biomedizinischer Ethik. Nicht die bloße Tatsache des freien handelnden Eingriffs in den Ablauf natürlicher Prozesse macht die Person aus, sondern das macht die Person aus, dass sie Zielgerichtetheit und Freiheit von Fremdbestimmung beinhaltet. Wiederum Papst Johannes Paul II. Die Frau kann sich nicht selbst finden, wenn sie nicht den anderen ihre Liebe schenkt. Das biblische Urbild der Würde der Person der Frau scheint die rechte Ordnung der Liebe zu enthüllen. Die rechte Ordnung der Liebe, welche die eigentliche Berufung der Frau darstellt. Die Gestalt des körperlichen Daseins ist bei der Frau vielschichtiger als beim Mann. Das Erleben auch sexueller Freude ist bei ihm wesentlich unkomplizierter und geradliniger. Seine Funktion bei der Zeugung ist einfacher im Vergleich zu dem Vorgang des Empfangens. Das Geschehen von Zyklus, Schwangerschaft, Geburt und Stillen bleibt ihm fremd. Darum gehört zur Selbstannahme der Frau die Annahme des körperlichen Empfindens in weit höherem Maße als beim Mann. Sie hat Schwereres anzunehmen als er und darum ist es verständlich, dass hier bei vielen Frauen ein Wunderpunkt liegt. Wenn wir jetzt schon bei der Fruchtbarkeit, bei der Sexualität sind, wollen wir einen Exkurs in die Ehe hinein machen. Schon Jesus Christus ist die endgültige Erfüllung der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen als liebender Bräutigam, der sich hingibt als Erlöser der Menschen und diese in seinem Leib mit sich vereint. Anders gesagt, die Vollendung geschieht als Liebesgabe, indem das göttliche Wort menschliche Natur annimmt und sich als Opfer für seine Braut, die Kirche, darbringt. Womit wir wieder bei Weihnachten wären. Wo eben die göttliche Natur menschliche Natur annimmt. Papst Paul VI. Schrieb, wer seinen Garten wirklich liebt, liebt ihn um seiner selbst willen, nicht nur wegen dessen, was er von ihm empfängt. Und es ist seine Freude, dass er durch seine Ganzhingabe bereichern darf. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, so heißt es in Genesis 2,18. Die Frau wird während eines schöpferischen Schlafes, den Gott über den Menschen kommen lässt, von Gott erschaffen. Gott, der Herr, der den Menschen erschaffen hat, beabsichtigte ihm eine Hilfe zu geben. Durch die Zugehörigkeit zur sichtbaren Welt bemerkt der Mensch, also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, jetzt ist der Mensch da und gibt allen Tieren so die Namen und er sieht überall ein Bärchen zusammen und sieht, dass er alleine ist. Ah, da ist er regelrecht erschrocken und so hat er sich ja danach gesehnt, so wie es eben Gott ihm schon quasi vom Voraus gewusst hat. Und er will ihm eben eine Hilfe machen. Diese Hilfe ist eine personale Hilfe, welche alles enthält, was eine Beziehung zwischen Mann und Frau enthält. Im Hebräischen heißt es Eser Kenekto, eine Hilfe, die ihm gegenüber. Diese Hilfe ist für Edith Stein entweder eine Hilfe als Spiegelbild der eigenen Natur des Mannes gegenüber oder als Pendant im Sinne einer Ergänzung und keinesfalls als Unterwerfung unter die männliche Herrschaft gemeint. Also nochmal, entweder als Spiegelbild, als Gegenüber oder eben als Ergänzung und keinesfalls zur Unterwerfung. Sie sagt weiter, dass erst mit dem Sündenfall für die Frau die Unterwerfung gegenüber der Herrschaft des Mannes kommt. Erst mit dem Sündenfall. Und sie führt es weiterhin zurück, dass eben dieser Sündenfall gerade in der ungeordneten Sexualität, also im ungeordneten Zustand, sich eben ergeben hat. Papst Johannes Paul II. Wiederum. In der Einheit der zwei sind Mann und Frau von Anfang an gerufen, nicht nur nebeneinander oder miteinander zu existieren, sondern sie sind auch dazu berufen, gegenseitig füreinander da zu sein. Die Dimension der Hilfe, als welche die Frau im Buch Genesis bezeichnet wird, hat somit wesentlich auch eine eschatologische Dimension, also eine endzeitliche Dimension. Was diese Berufung des Menschen ist, wurde schon auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil erklärt. Diese Berufung ist, womit wir wieder beim Thema wären, Vollkommenheit in Heiligkeit. Also wieder diese Berufung zur Heiligkeit. Wobei die Liebe die Seele der Heiligkeit ist, zu der alle berufen sind. Einer der heikelsten Aspekte der Situation der Frau in der Welt ist lange und erniedrigende Geschichte im Bereich der Sexualität. Insbesondere der ihnen gegenüber verübten Gewalttätigkeiten. Nicht selten sind Frauen die Objekte sexueller Gewalt. Entgegen der menschlichen Person ist es gerade auch die systematische Ausbeutung der Sexualität, indem beispielsweise Mädchen im jungen Alter dazu angehalten werden, in die Fänge der Korruption zu geraten und sich für die Vermarktung ihres Körpers herzugeben. Wir kennen das alle sicherlich zur Genüge. Die Kirche ist jedoch gegen eine derartige diskriminierende Herabwürdigung der Frau. Schon Papst Johannes der 23., ja auch mittlerweile heilig gesprochen, hat schon im Jahr 1963 in seinem Schreiben Pacem in Terris geschrieben, dass den Staatsorganen die vordringliche Pflicht obliegt, die gesellschaftlichen Rechte der Menschen derart zu regeln und aufeinander abzustimmen, dass die einen durch die Ausübung ihrer Rechte die anderen nicht in ihren Rechten stören. Ferner, dass endlich die Rechte aller unversehrt wirksam gewahrt bleiben und falls solche verletzt wurden, vollkommen wiederhergestellt werden. Diese letzten Ausführungen sind von Papst Pius dem 11. in der Enzyklika Divini Redemptoris. Es wurde ein gewisser Wandel in der Persönlichkeitsauffassung der Frau und ihrer Aufgabe in der menschlichen Gesellschaft als auch in der Auffassung vom Wert der Gattenliebe in der Ehe, jedoch besonders in der Beurteilung des ehelichen Verkehrs im Hinblick auf diese Liebe in der Ehe in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebt. Die Möglichkeit des Menschen zwischen Evolution und Konterevolution, also entgegengesetzte Evolution, also dem, was eigentlich nicht entspricht, zu entscheiden und die Haupttriebe entsprechend ihrem evolutionären Sinn einzusetzen oder sie in entgegengesetzter Richtung nur dem Lustgewinn dienstbar zu machen, führte in den 1960er Jahren zu sexuellen Revolutionen, das heißt zur massiven Entartung des natürlichen Fortpflanzungstriebes. Diese Revolution ist hier ein Verdrehen der Sexualität. Die persönliche, personale, dialogische Geschlechtsliebe wird verdreht in die personale, das heißt in die eigene sexuelle Lustmaximierung. Papst Johannes Paul schreibt hier in Theologie des Leibes: Der personalen und gemeinschaftlichen Vereinigung, zu welcher Mann und Frau von Anfang an gegenseitig gerufen sind, entspricht nicht, ja widerspricht sogar die Möglichkeit, dass eine der beiden Personen lediglich als Subjekt der Befriedigung des sexuellen Bedürfnisses existiert und die andere ausschließlich Objekt dieser Befriedigung wird. Im Widerspruch zu dieser gemeinschaftlichen Einheit von Personen steht auch der Fall, wenn beide, Mann und Frau, gegenseitig zum Objekt der Befriedigung des sexuellen Bedürfnisses werden und jeder nur Subjekt dieser Befriedigung durch den anderen ist. Also dass ich selbst ja nur den anderen, man kann sagen, vergewaltige, dass er meinen Bedürfnissen entspricht und danach handeln muss. Der menschliche Leib wird mit seinem Wert und Inhalt in seiner Gesamtheit als Geschenk zum Schenken der Person durch die Person bestimmt. Dieser Ordnung des eigentlichen Nährbodens wird die Würde der Frau beraubt, wenn die Person mit Hilfe der sozialen Kommunikation zum Objekt, ja gewissermaßen zum anonymen Objekt gemacht wird. Papst Paul VI. Wiederum in Humane Vitae. Er weist schon mit Nachdruck darauf hin: Männer, die sich an empfängnisverhütende Mittel gewöhnt haben, könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und ohne auf ihr körperliches Wohl und seelisches Gleichgewicht Rücksicht zu nehmen, sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen und nicht mehr als Partnerin ansehen, der man Achtung und Liebe schuldet. Ja, nichts anderes haben wir heute präsent nach, kann man sagen, 50 Jahren. Im nachsynodalen Schreiben Familiaris Consortio von Papst, wiederum dem heiligen Papst Johannes Paul II., schreibt er: Leider widerspricht der christlichen Botschaft von der Würde der Frau jene beharrliche Einstellung, die den Menschen nicht als Person, sondern als Sache betrachtet, als Objekt, das zu kaufen und zu verkaufen ist, im Dienst egoistischen Interesses und bloßen Vergnügens. Das erste Opfer dieser Einstellung ist die Frau. Gebrauchen, ja, dieses bloßen Gebrauchen. Im Lateinischen heißt Gebrauchen uti. Das Verbum Gebrauchen bezeichnet eine bestimmte Form des Handelns. Jetzt aufgepasst. Gebrauchen bedeutet, ein Objekt der Handlung als Mittel zu jenem Ziel einzusetzen, den das wirkende Subjekt anstrebt. Also Gebrauchen bedeutet, ein Objekt der Handlung als Mittel zu jenem Ziel einzusetzen, den das wirkende Subjekt anstrebt. Also wird die Frau gleichsam zu einem Mittel degradiert. Das Ziel ist immer das, im Hinblick auf welches wir handeln. Nochmals, das Ziel ist immer das, im Hinblick auf welches wir handeln. Das Ziel schließt auch die Existenz von Mitteln mit ein, so nennen wir jene Objekte, auf welche sich unser Handeln im Hinblick auf ein Ziel konzentriert, das wir zu erlangen beabsichtigen. Gemäß der Natur der Dinge ist das Mittel also dem Ziel untergeordnet und zugleich ist es bis zu einem gewissen Grad auch dem untergeordnet, der handelt. Es kann sich nicht anders verhalten, denn die handelnde Person setzt die Mittel im Hinblick auf ein Ziel ein. Das Mittel dient sowohl dem Ziel als auch dem Subjekt. Wenn der Zweck die Mittel rechtfertigt, dann erfolgt an diesem Punkt eine Reduzierung der anderen Person zu einem Werkzeug, welches man gebrauchen kann, um die eigenen Triebe zu befriedigen. Also nochmals diesen Satz. Wenn der Zweck die Mittel rechtfertigt, dann erfolgt an diesem Punkt eine Reduktion der anderen Person zu einem Werkzeug, welches man dann gebrauchen kann, um die eigenen Triebe zu befriedigen. Auf diese Weise wird die Person auf die Geschlechtsmerkmale und auf die Lust reduziert. Dies geschieht bereits durch den Blick und die in diesem enthaltene Absicht. Dieser Blick, dieser lüsterne Blick kommt ja eben schon in der Bibel vor, wo eben Jesus sagt, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Eine Person ist jedoch ein denkendes Subjekt, welches die Fähigkeit zur Selbstbestimmung besitzt. Daher ist jede Person auch von Natur aus fähig, ihre Ziele selbst zu bestimmen. Der Mensch ist eine Person, das gilt in gleichem Maße für den Mann und für die Frau. So nochmals von Papst Johannes Paul II. In Mulieris Dignitatem. Niemand darf eine Person als Mittel zu einem Ziel gebrauchen, kein Mensch, und jetzt wiederum aufgepasst, nicht einmal Gott, der Schöpfer. Niemand darf eine Person als Mittel zu einem Ziel gebrauchen, nochmals, kein Mensch, nicht einmal Gott, der Schöpfer. Das Verbum gebrauchen, benutzen oder nützen, wie es eben auch übersetzt heißt, ist eine Übersetzung des lateinischen Wortes uti. Von diesem Verbum uti kommt auch der Ausdruck Utilitarismus. Utilitarismus ist die Erhebung der Nützlichkeit zum Bewertungskriterium der sittlichen Qualität einer Handlung als ein Nützlichkeitsprinzip. Also es geht eben um die Nützlichkeit des maximalen Lustgewinnes. Es gibt eine Dimension, die diesem utilitaristischen Sinn entgegensteht, so schreibt Karl Wojtyla, eben schon in den 60er Jahren, Der Person des jeweils anderen Geschlechts kann für die andere Person nicht bloß ein Mittel zu einem Ziel, in diesem Fall die Lust oder der sexuelle Genuss sein. Die Überzeugung, dass der Mensch eine Person ist, führt zur Akzeptanz der Forderung, dass das Gebrauchen der Liebe untergeordnet sein muss. Das Gebrauchen muss der Liebe untergeordnet sein. In allen Fällen, in denen der Mann für die Verletzung der persönlichen Berufung und Würde der Frau Verantwortung hat, handelt er entgegen seiner eigenen Würde und Berufung. Das sind sehr schlagkräftige Aussagen, eben von niemand anderen als mittlerweile heiligen Papst Johannes Paul II. Also nochmals. In allen Fällen, in denen der Mann für die Verletzung der persönlichen Berufung und Würde der Frau Verantwortung hat, handelt er entgegen seiner eigenen Würde und Berufung. Das sind sehr kräftige Aussagen, wenn man eben heute so in die Zeitgeschichte hineinschaut. Eine menschliche Person kann nicht ausschließlich oder hauptsächlich ein Objekt des Gebrauchens sein. Dies ist alleinig aus dem Grund nicht möglich, weil die Rolle eines blinden Werkzeugs oder eines Mittels zu einem Ziel, welches von einem anderen Subjekt konzipiert worden ist, der menschlichen Natur widerspricht. Um hier eine positive Lösung zu suchen, zeigt sich sehr rasch als die einzige klare Alternative die Liebe, die dem Gebrauch der Person als Mittel zu einem Ziel oder auch als Werkzeug für die eigene Handlung entgegensteht. Im Gegensatz zu den Tieren vermag der Mensch zu lieben. Diese Fähigkeit zu lieben ist mit dem freien Willen verbunden. Diese Aussagen kommen auch wiederum von Karl Wojtyla schon im Jahre 1960. Es bedarf also der Bereitschaft, in bewusster Weise mit anderen ein Gut zu suchen, dem man sich gemeinsam unterordnet. Diese Fähigkeit haben wiederum nur Personen. Daher können nur Personen der wahren Liebe teilhaftig werden. Doch können wir uns das Wesen der Liebe auch klar machen, ohne im Mindesten auf das Vorhandensein einer sinnlichen Sphäre zu rekurrieren? So kann man sagen, dass man eigentlich erst dann die Qualität des echten Liebesaktes verstehen kann, wenn das Wesen der Liebe unabhängig von der sinnlichen Ebene erläutert werden kann. Dies ist am besten zu erfassen, wenn man am Anfang beginnt, von dem Urquell der Liebe, welche nur die göttliche Liebe sein kann. Diese göttliche Liebe zeigt sich besonders, wie sie aus dem heiligsten Herzen Jesu, wo schon Jesu hervorquillt, hervorbricht, wo schon jeder Gedanke einer sinnlichen Sphäre erstirbt. Nur die Person kann lieben und nur die Person kann geliebt werden. Die Person muss geliebt werden, denn allein die Liebe entspricht dem, was eine Person ist. Auch wieder eine sehr markante Aussage. Die Person muss geliebt werden, denn allein die Liebe entspricht dem, was eine Person ist. Wenn die eheliche Begegnung nur Triebbefriedigung wäre, würde sie aufhören zu bestehen, da die eheliche Pflicht wesentlich Pflicht zur Liebe ist. So hat beispielsweise der betrunkene Ehemann, welcher die eheliche Pflichterfüllung verlangt, nichts mit der ehelichen Pflicht zur Liebe im Sinne des heiligen Paulus gemein. Diesem Wort gebrauchen, uti lateinisch, gibt es natürlich ein Gegenpendant wiederum, ein Gegenüber, das Genießen. Ja, man kann sagen, das Genießen der Liebesvereinigung. Und dieses Wort heißt im Lateinischen frui. Ebenso wie die Frau, die Ergänzung des Mannes ist, genauso ist der Mann die Ergänzung der Frau. Frau und Mann ergänzen sich gegenseitig. Die Weiblichkeit verwirklicht in gleicher Weise wie die Männlichkeit das Menschliche, jedoch mit einer anders gearteten und ergänzenden Ausgestaltung. Dieses Anderssein von Mann und Frau kommt insbesondere auch darin zum Ausdruck, dass sie die geschlechtliche Vereinigung wesentlich personal und damit anders erleben. Wiederum Papst Johannes Paul II. Die Würde der Frau ist eng verbunden mit der Liebe, die sie gerade in ihrer Fruchtbarkeit empfängt, und ebenso mit der Liebe, die sie ihrerseits schenkt. Jeder Mensch verwirklicht in seinem Leib nur teilweise die Menschheit. Für den Mann ist der eheliche Liebesakt zeitlich sehr schnell vorbei, wobei es eben für die Frau eine Höhe ist, die eine Hochfläche ist, die anhält. Dieses personal-subjektive Gut, was sie eben dabei empfinden, das ist dann gemeinsam zu teilen, ist dann dieser Genuss, von dem eben im Lateinischen es heißt Freude. Es ist dies jene Freude, die sich aus der Harmonie der beiden Gatten in ihren Handlungen und dies im Einklang mit der objektiven Ordnung der Natur ergibt. Die Nichtbeachtung dieser Erkenntnis der Sexualwissenschaft in der ehelichen Beziehung steht im Gegensatz zum Wohl des anderen Ehepartners und zur Dauerhaftigkeit und zum Zusammenhalt der Ehe selbst. Soweit Karl Wojtyła schon 1960. Nun wissen wir alle, dass Frau und Mann, eben haben wir jetzt herausbekommen, unterschiedlich ist. Es gibt da auch ein plakatives Beispiel, das man anführen könnte. Ein Mann, wissen Sie vielleicht alle, ist wie ein Kästchen mit Schubladen. Wisst ihr es alle? Ein Kästchen mit Schubladen. Aber wir können uns das vorstellen. Wir haben ein Kästchen mit vielen Schubladen. Und man kann sich bildhaft vorstellen, dass das ein Mann ist. Warum kann man das Kästchen mit einem Mann vergleichen? Nun, in einem Kästchen mit Schubladen kann man immer eines aufmachen und eines zumachen. Und wenn alle geschlossen sind, dann ist alles sauber und ordentlich aufgeräumt. Was meine ich damit? Nun, da könnte es zum Beispiel sein, dass man in der Früh in einer Ehe ein Schublädelchen aufmacht. Man steht in der Früh auf und es gibt sofort einen Streit. So was soll ja passieren. Und dann ist der Streit vorbei und das Schublädchen wird aufgemacht und zugemacht und es ist wieder vorbei. Dann kommt das Schublädchen Frühstück heraus. Auf und zu. Und dann fährt man in die Arbeit, Schublädchen auf und zu. Schublädchen Arbeit, auf und zu. Vielleicht geht man nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken als Mann mit seinen Kollegen oder macht noch etwas Fitness, wie auch immer. Oder muss vielleicht noch das Auto waschen, was auch immer. Und da hat jeder Bereich hat sein Schublädchen. Abends kommt er nach Hause und möchte natürlich diese Pflicht von seiner Frau erwarten. Aber plötzlich die letzte Schublade, die klemmt. Und warum klemmt denn diese Schublade? Die geht einfach nicht auf, diese eheliche Pflicht der Frau. Sogenannte Pflicht natürlich ist klar. Weil eine Frau kein Kästchen mit Schubladen ist, sondern eine Truhe ist. Also, warum ist eine Frau eine Truhe? Nun, eine Frau hat auch so ihren Tagesablauf und da ist natürlich auch das Erste in der Früh dieser Streit mit dem Mann. Der liegt da in der Truhe drin. Der Deckel ist offen. Dann kommt auch das Frühstück. Ja, da liegt auch dieses Frühstück in der Schublade drin. Und dann kommen die Kinder und das liegt auch wieder in der Schublade drin. Und putzen und einkaufen und vielleicht Geld sorgen und bipapo. Hausaufgaben mit den Kindern, Streit mit den Nachbarn oder auch einen Spaziergang, wie auch immer. Vielleicht auch noch irgendwelche Weiberleitsgeschichten, wie man so eben, dass sie vielleicht auch da nachschauen müssen. Und abends kommt dann der Mann nach Hause und der möchte jetzt etwas von mir, Frau. Und das funktioniert aber nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil eben eine Frau, man kann es eben vergleichen, wie eine Truhe ist. Da ist alles präsent, da ist kein Schublädchen zu, da ist alles live noch da. Da ist dieser Streit von in der Früh noch ganz präsent. Der war nicht in der Früh und ist aufgeräumt, sondern er ist vor Augen, weil die Truhe alles sichtbar macht. Und wenn darum der Mann nicht weiß, dann kann eben die Frau nicht einfach ihre ehelichen Pflichten erfüllen, sondern es muss mal zuerst Ordnung in dieser Truhe gemacht werden. Wenn darüber diskutiert wird, dass aufgeräumt wird, ja, gleichsam wie in den Schubladelkästchen beim Mann, wenn das alles geordnet ist, dann kann eben das andere dann auch funktionieren. Und ja, viele Männer wissen eben nicht, dass eben sie selber so dicken und eine Frau eben so dickt. So ist eben auch wesentlich, dass für das Gelingen eben in der Ehe auch eben auch dann der Sexualität, der Alltag wesentlich hineinspielt. Dass nicht nur am Abend jetzt bereit zu sein gilt, sondern eben den ganzen Tag über alles harmonisch verlaufen soll. Da gilt es auch immer wieder, die Sprachen der Liebe des anderen zu kennen. Es gibt da deren 5 Sprachen der Liebe. Man kann auch sagen, dass es geradezu unverzichtbar ist, dass die Liebessprache des anderen Partners erlernt werden muss. Was sind jetzt, ich führe sie gerade kurz an, diese 5 Sprachen der Liebe? So kann es eben sein, dass Anerkennung eine dieser Sprachen ist. Also dem anderen ist es wichtig, das gilt jetzt unabhängig, ob für Mann oder für Frau, dass dem anderen wichtig ist oder mir wichtig ist, dass ich Anerkennung erhalte. Oder, zweite Sprache der Liebe, gemeinsame Zeit oder Geschenke oder praktische Hilfe oder Körperkontakt. Es würde jetzt sicherlich zu weit führen, wenn ich diese ausführen würde, aber es zeigt einfach, dass es wichtig ist, eben auch sich mit dem anderen Partner immer wieder in der Zeit auseinanderzusetzen und viel Zeit eben auch im Gespräch zu investieren. Nun, die Sexualität führt ja weiter dann zur Mutterschaft. Schon im Alten Testament, schon vor dem Sündenfall, ist eben aufgezeigt, dass die Mutterschaft eine gewisse Ausschließlichkeit und Bestimmung der Frau beinhaltet. In der Mutterschaft der Frau, die an die Vaterschaft des Mannes gebunden ist, spiegelt sich das in Gott selber, dem dreieinigen Gott gelegene ewige Geheimnis der Zeugung wieder. Nochmals, in der Mutterschaft der Frau, die an die Vaterschaft des Mannes gebunden ist, spiegelt sich das in Gott selber, dem dreieinigen Gott gelegene ewige Geheimnis der Zeugung wieder. Wiederum Papst Johannes Paul II. Die gegenseitige Hingabe der Personen in der Ehe öffnet sich bereits für das Geschenk eines neuen Lebens, eines neuen Menschen. Die Elternschaft gehört zwar zu beiden, sie verwirklicht sich jedoch viel mehr in der Frau, besonders in der vorgeburtlichen Phase. Viele Dinge können sich ändern und haben sich in der kulturellen und sozialen Entwicklung geändert, doch es bleibt die Tatsache, dass die Frau die Kinder der Menschen empfängt, in ihrem Schoß trägt und gebärt. Wiederum Edith Stein. Wenn Mutterschaft in ihrem vollen Sinn erschlossen werden soll, so muss sie nicht nur als natürliche, sondern auch als übernatürliche gedeutet werden. Erfüllt vom Geiste der übernatürlichen Mutterschaft hat die Frau die Aufgabe, neue Gotteskinder zu gewinnen. Die übernatürliche Mutterschaft erfüllt sich nur in den Frauen, die mit Christus leben und sterben und auf die ihnen Anvertrauten durch die Erziehung im gleichen Sinne einwirken. Am innigsten ist von allen Frauen die Gottesmutter mit Christus verbunden. Sie ist das Herz der Kirche, deren Haupt Christus ist. Diese Mutterschaft wird seit dem frühen Sündenfall immer wieder angefochten. So kommen wir jetzt zur künstlichen Verhütung, zur sogenannten Kontrazeption, die so alt ist als das Menschengeschlecht selbst. Doch die Pille zur Empfängnisverhütung brachte einen drastischen Umsturz. Nach ihrer Verbreitung in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre hatte das zur Folge die sexuelle Revolution. Demgegenüber gibt es die NER, die natürliche Empfängnisregelung. In dieser Lebensweise sieht die Kirche die einzige, die sich mit einem christlichen Weg vereinbaren lässt. Natürliche Empfängnisregelung ist ein Weg verantwortlicher Elternschaft, der es erlaubt, eine Schwangerschaft anzustreben oder zu vermeiden. Sie kann im gesamten fruchtbaren Leben der Frau gelebt werden, während regelmäßiger oder unregelmäßiger Zyklen, nach einer Entbindung während des Stillens und in den Wechseljahren der Frau. Eine sehr markante Aussage auch. Natürliche Empfängnisregelung ist Selbstkontrolle aus Liebe. Nun weiter zur Reinheit und Jungfräulichkeit. Da schreibt die Glaubenskongregation: Auch wenn die Mutterschaft eine zentrale Bedeutung für die weibliche Identität hat, ist es aber nicht richtig, die Frau nur unter dem Aspekt der biologischen Fortpflanzung zu sehen. In der Lehre Jesu Christi wird die Mutterschaft der Frau mit der Jungfräulichkeit sowohl mit ihr verbunden als auch von ihr getrennt. Der entscheidende Satz hierfür ist jener, welchen die Jünger Jesu im Anschluss an die Antwort Jesu an die Pharisäer im Gespräch über die Unauflöslichkeit der Ehe gesagt hat. Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten, so Matthäus 19,10. Diesen Anlass nahm Jesus, um die Jünger über den Wert der Ehelosigkeit zu belehren. Er unterscheidet die Ehelosigkeit von der Ehelosigkeit um des Himmelreichens willen, so sagt er. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht um des Himmelreiches willen. Nur wenn die Jungfräulichkeit aus Liebe zu Christus frei gelobt wird, um ihm enger anzugehören und so Gott zu verherrlichen, ist eine gottgeweihte Jungfräulichkeit gegeben. Das Besondere in dieser bräutlichen Bindung an Christus ist, der jungfräuliche Mensch ist ungeteilt. Wiederum Worte von Papst Johannes Paul II. In seinem Verzicht auf leibliche Fruchtbarkeit wird der jungfräuliche Mensch geistlich fruchtbar, wird Vater oder Mutter vieler, hilft mit der Verwirklichung, mit bei der Verwirklichung der Familie nach dem Plane Gottes. Jesus sagte die Worte: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist, so Matthäus 5,48. Ja, wo perfektioniert sich diese Jungfräulichkeit als Mutter? Ja, in niemandem Geringeren als eben der allerseligsten Jungfrau Maria, Ohne Achtung für die Ehe kann es auch keine gottgeweihte Jungfräulichkeit geben. Es bedarf einer hochherzigen Liebe zum Leben. So Papst Johannes Paul II. Im Brief an die Frauen. Die Kirche sieht in Maria den erhabensten Ausdruck des Genuis der Frau und findet in ihr eine Quelle nicht versiegender Inspiration. Maria hat sich als Magd des Herrn bezeichnet, so Lukas 1,38. Aus Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes hat sie ihre bevorzugte, aber alles andere als leichte Berufung einer Braut und Mutter der Familie von Nazareth angenommen. Dadurch, dass sie sich in den Dienst Gottes stellte, stellte sie sich auch in den Dienst der Menschen. Es ist dies ein Liebesdienst. Jungfräulichkeit und Mutterschaft erlangen im Licht des Evangeliums in Maria die Fülle ihres Wertes und ihrer Bedeutung. Maria war es, die als Jungfrau die Mutter des Gottessohnes wurde. Diese zwei Dimensionen der Berufung der Frau, also Jungfrau und Mutterschaft, sind sich in ihr begegnet und haben sich einzigartig verbunden, sodass die eine die andere nicht ausschloss, sondern sie auf wunderbare Weise vervollständigte. Darin besteht die Herrschaft Mariens, wo wir wieder beim althochdeutschen Frobar wären, Herrin. Darin besteht die Herrschaft Mariens, dass sie sich ganz hingegeben hat. Im apostolischen Schreiben schreibt wiederum Papst Johannes Paul II. In Molieris Dignitatem, Maria ist der neue Anfang der Würde und Berufung der Frau, aller Frauen und jeder Einzelnen. Jetzt noch ein Blick auf Jesus Christus. Dass Jesus Christus gegenüber seinen Zeitgenossen zum Förderer der wahren Würde der Frau und der Berufung wurde, wird selbst von jenen allgemein zugegeben, welche der christlichen Botschaft kritisch gegenüberstehen. Die Worte Christi und sein Verhalten zu den Frauen waren äußerst schlicht und gerade. Gerade darum auch außergewöhnlich. Bisweilen löste dieses Verhalten Befremdung und Verwunderung aus und ging oftmals bis an die Grenzen eines Skandals, sodass es im Johannesevangelium heißt, sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Johannes 4,27. Das Verhalten Jesu zu den Frauen, denen er auf den Wegen seines messianischen Dienstes begegnet, spiegelt den ewigen Plan Gottes wider, der eine jede von ihnen erschafft und sie in Christus erwählt und liebt. Daher ist jede von ihnen eine einzige, von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur. Eine jede erbt auch vom Anfang her die Würde einer Person als Frau. Jesus von Nazareth bestätigt diese Würde, ruft sie in Erinnerung, erneuert sie und macht sie zum Inhalt des Evangeliums und der Erlösung, um deretwegen er in die Welt gesandt wurde. So wiederum Papst Johannes Paul II. Im Schreiben über die Würde der Frau. Und weiter schreibt er, in der gesamten Lehre Jesu, wie auch in seinem Verhalten, stoßen wir auf nichts, was die zu seiner Zeit übliche Diskriminierung der Frau widerspiegeln würde. Im Gegenteil, seine Worte und Taten bringen stets die der Frau gebührende Achtung und Ehrfurcht zum Ausdruck. Wollen wir langsam zum Ende kommen? Der heilige Augustinus sagte, wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit. Dadurch, dass die dritte göttliche Person, Jesus Christus, im Schoß der Jungfrau und Gottesmutter Maria einen menschlichen Leib annahm, hat Gott die Frau in besonderer Weise erhöht. Maria wird auch als Königin des Himmels und der Erde bezeichnet und ist somit sicherlich auf besondere Weise durch den dreieinigen Gott begründet. Johannes vom Kreuz sagt, die höchste Würde des Menschen ist die Einheit mit Gott. Johannes Paul II. Die Würde der Frau wird von der Ordnung der Liebe bestimmt. Die höchste Würde der Frau ist die Einheit, die Ebenbildlichkeit mit dem dreifaltigen Gott. Ich habe die Aussage von Papst Johannes Paul II. Ein bisschen geändert. Kann jeder vergleichen. In Schreiben Familiaris Consortio. Die Zukunft der Menschheit geht über die Würde der Frau. Die Seele der Frau muss, nun abschließend wiederum von Papst Johannes Paul II., weit sein und aufgeschlossen für alles Menschliche. Sie muss still sein, dass kein schwaches Flämmchen durch wehende Stürme ausgelöscht wird. Sie muss warm sein, damit zarte Keime nicht erstarren. Sie muss klar sein, damit nicht in dunklen Ecken und Falten sich Schädlinge einnisten. In sich geschlossen, dass sich nicht Einbrüche von außen das Leben im Inneren gefährden. Von sich selbst leer, damit das fremde Leben in ihr Raum habe. Schließlich Herr über sich selbst und auch über ihren Körper, damit die ganze Persönlichkeit jedem Ruf dienstbereit zur Verfügung stehe. Die Würde der Frau wird von der Ordnung der Liebe bestimmt. Die höchste Würde der Frau ist die Einheit, die Ebenbildlichkeit mit dem dreifaltigen Gott. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für uns, heilige Gottesmutter. Maria, mit deinem Kinde lieb und allen deinen Segen gelobt zu Jesus Christus. Amen.